SWR aktuell, global.
65 der 68 Weinbaubetriebe an der A sind von der Katastrophe betroffen. Das ist eigentlich schier unfassbar, was das heißt, was das bedeutet. Und bei den Weinbeständen geht man von einem Komplettverlust des Weinjahrganges 2020 aus.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, über die Apokalypse nach der Flutkatastrophe an der A. Und damit willkommen zum Umweltmagazin Global. Ich bin Elke Klingenschmidt und das haben wir noch für Sie vorbereitet. Kurz vor Torschluss. Kanzlerin Merkel beschenkt die Autoindustrie. Grüner Engel für Plastikgeschirr. Wie kann das sein? Und ein Jahr nach der Ölkatastrophe in Mauritius. Unvorstellbare Schäden in Millionenhöhe hat die Flutkatastrophe vor 4 Wochen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in Landwirtschaft und Weinbau verursacht. Zur Situation in den betroffenen Bundesländern hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, eine Einschätzung abgegeben. Aus Berlin berichtet Katharina Kaufmann.
Ackerland voller Müll, zerstörte Waldstücke, eingestürzte Stallanlagen. Viele Land- und Forstwirte haben neben den materiellen Schäden zusätzlich den Verlust von Tieren zu beklagen. Und auch die Ernte ist in weiten Teilen dahin. Getreide, Mais, Kartoffeln, alles begraben unter Schlamm und Schutt. Und es gibt ein weiteres Problem. Weil die Wassermassen auch Autos, Öltankbehälter und schweres Gerät auf die Felder geschwemmt haben, ist dem Ministerium zufolge zu befürchten, dass die Böden dort jetzt mit Schwermetallen und Mineralöl belastet sind. Insgesamt beziffert das Bundeslandwirtschaftsministerium die entstandenen Schäden auf rund 74 Millionen Euro, allein im Bereich der Landwirtschaft. Nimmt man die Schäden im Bereich der Forstwirtschaft oder des Weinbaus hinzu, kommt Klöckner sogar auf noch höhere Beträge, wie sie am Beispiel Rheinland-Pfalz erläuterte.
Da werden die Schäden im Agrarbereich sogar auf 220 Millionen Euro geschätzt. 20 Millionen Euro davon entfallen auf landwirtschaftliche Flächen, 5 Millionen auf Rebflächen, 40 Millionen etwa auf die Wirtschaftswege in der Landwirtschaft und besonders stark betroffen sind im Ahrtal die Weinbaubetriebe in Rheinland-Pfalz mit Schäden von 110 Millionen Euro und auch die Winzergenossenschaften an der A mit rund 50 Millionen Euro.
Ein Teil dieser Kosten sei bereits durch die Soforthilfen von Bund und Ländern gedeckt worden, so die Ministerin. Sie erklärte, dass sie sich dafür einsetzen werde, dass auch in dem jüngst auf den Weg gebrachten Wiederaufbaufonds in Höhe von 30 Milliarden Euro der Agrarbereich berücksichtigt werde. Parallel dazu versprach sie unter anderem steuerliche Erleichterungen für alle Betroffenen, mehr Investitionen in den Hochwasserschutz und mehr Möglichkeiten, an einen guten Versicherungsschutz zu kommen. Ein Gespräch mit den Betreibern eines landwirtschaftlichen Betriebs sei ihr besonders in Erinnerung geblieben.
Die gesagt haben, wir wollten uns versichern lassen. Wir haben keine Chance gehabt. Wir haben überhaupt keine Versicherung gekriegt. Und wenn jetzt die Möglichkeit da wäre, ist die Prämie so hoch, dass sie sagen, wie soll ich denn das machen? Also wir müssen das prüfen.
Am Ende, so Klöckner, gehe es darum, den Menschen eine Perspektive zu geben.
Eine Perspektive, die suchen derzeit die Winzerinnen und Winzer an der A und zwar verzweifelt. Sie hörten es eingangs schon. Von 68 Weingütern sind 65 von der Flut geschädigt. Einige nur geringfügig, andere wurden buchstäblich zerschmettert und fortgespült. Auch ihre Weinlager und Fasskeller. 1 bis 2 Ernten sind deshalb verloren. Nach bisherigem Stand sind 36 Hektar Weinberge zerstört. Auch hier ist der Schaden immens. 2 Fragen stehen im Vordergrund. Wer rettet die diesjährige Weinernte an der A? Es ist eine Herkulesaufgabe. Und wie muss sich der Weinbau an der A angesichts derartiger Wetterextreme zukunftssicher aufstellen? Darüber habe ich vor dieser Sendung mit Steffen Christmann gesprochen. Er ist Präsident des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter, VDP.
Global. Das Gespräch.
Herr Christmann, Sie sind selbst Winzer und haben ein Weingut und Sie waren vor Ort im Katastrophengebiet an der A. Was ist denn an Infrastruktur in den Weingütern zerstört worden?
Das geht von leichten Zerstörungen, wo ein bisschen Hochwasser drin gestanden hat, bis hin zu Totalschäden, wo wirklich alles zerstört worden ist, wo die Häuser abgerissen werden mussten, wo auch die ganzen Maschinen und Geräte teilweise weggeschwommen sind, schwere Keltern, mehrere Tonnen schwer, mehrere Kilometer weit entfernt. Also es ist schon eine Wahnsinnszerstörung.
Die Gerätschaften, die Technik, die da weggeschwommen ist, ist denn da teilweise noch was zu retten? Sind die noch funktionsfähig oder ist das dann ein Totalausfall?
Also wir sind ja da im Moment mit dem Weinbauverband dabei, überhaupt zu ermitteln, wie der Schaden ist. Und das ist natürlich wieder sehr unterschiedlich. Es gibt Maschinen, die müssen doch sauber gemacht werden. Vielleicht ist die Elektrik da drin kaputt. Das kann dann kleinere Teile ausgetauscht werden. Die Maschine läuft wieder. Aber die Maschinen, die wirklich so weggeschwemmt worden sind oder einfach durch die Gegend gewirbelt, die sind dann teilweise eben auch Totalschäden, die dann wirklich ersetzt werden müssen.
An Spendenbereitschaft fehlt es ja nicht, aber die Hilfe muss ja effizient sein und vor allem auch schnell, denn die Weinlese, die steht in wenigen Wochen vor der Tür und viele Winzer an der Ahr, die wissen noch gar nicht, wie sie die stemmen sollen, ohne funktionierende Maschinen und Kellertechnik. Zusammen mit dem Weinbauverband Ahr, dem Bauernverband Rheinland-Nassau und der Weinwerbung Ahr haben Sie sich ja getroffen, Herr Christmann, um die Spenden koordiniert in Hilfen umzusetzen. Wie gehen Sie jetzt dabei vor?
Wir haben so eine Börse eingerichtet, wo Winzer aus ganz Deutschland Maschinen melden können, die sie nicht mehr benötigen oder die sie für ein Jahr verleihen würden. Und fast jeder, wenn ich das bei mir im Betrieb sehe, hat mal irgendwas übrig, was er auch abgeben kann, was er nicht unbedingt braucht, was auch noch voll funktionsfähig und wirklich gut zu verwenden ist. Und so wollen wir zusammen mit den Maschinenherstellern, die sind auch hilfsbereit in der Beziehung, stellen auch Keltern, Gebrauchte oder auch dann Vorführgeräte oder sowas kostenlos zur Verfügung. Je nach der Bestandsaufnahme wollen wir also sehen, dass die Betriebe entweder in ihren bestehenden Gebäuden die so weit herrichten können und ausstatten können, dass sie da arbeiten können, oder dass dann teilweise eben auch gebündelt Anlagen erstellt, wo etwas stattfinden kann. Ein Glück ist, dass die eine Winzergenossenschaft an der Ahr, in Anführungszeichen Glück, nur die Vinothek zerstört ist, die Produktion aber noch steht und alles in Ordnung ist. Die können dann teilweise auch aushelfen. Und es gibt sogar die Idee, dass es Partnerschaftsweingütern in anderen Anbaugebieten gibt, die dann die Trauben oder den Most von den Kollegen an der Ahr übernehmen und für die ausbauen. Also da gibt es sehr viele verschiedene Varianten, auf die wir da eingehen und wo wir jetzt in den nächsten Tagen das im Blick haben. Aber das Langfristige ist eben auch ein ganz großes Thema.
SWR Global, das Umweltmagazin im Gespräch mit Steffen Christmann. Er ist Präsident des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter VDP. Herr Christmann, wie sieht's denn aus mit den Schäden in der Natur? 36 Hektar Weinberge sind zerstört, so hört man. In vielen anderen Weinbergen an der Ahr sind bleibende Schäden entstanden. Da braucht es Jahre, so hört man, dass die sich wieder erholen können. Wir müssen ja jetzt auch mal umdenken vor dem Hintergrund des Klimawandels. Es gibt immer mehr Starkregen auch im Sommer. Das heißt, es wird auch immer wieder solche Hochwasser auch geben im Ahrtal. Gibt es denn etwas, was Sie Ihren Kollegen empfehlen würden, dass Sie Ihre Weinberge im Ahrtal zukunftssicher machen könnten?
Da ist einfach die Frage, sind es wirklich so Überschwemmungslagen, die früher eigentlich nicht bestockt waren, wo der Mensch sich zugetraut hat, dass er alles in den Griff kriegt und das einfach dann zupflanzt? Oder müssen wir da wieder Überschwemmungsflächen anlegen? Wobei die Sondersituation an der Ahr ja ist, dass das Wasser nicht wie ein Hochwasser steigt am Rhein oder an der Mosel, wo man schon quasi einen Tag vorher erfährt oder zwei, dass jetzt demnächst das Hochwasser kommen wird, weil das Flusssystem so träge und langsam ist, sondern dass das sturzflugartig eigentlich aus den Eifeltälern herausgekommen ist. Und wohl auch, wenn ich es richtig verstanden habe, die geologische Struktur des Gesteins, der Schiefer, der an der Ahr ist, eben auch zusätzlich dazu beiträgt, dass das Wasser eben nicht versickert, sondern sehr schnell oberflächlich abfließt.
Welche Konsequenzen muss man denn für die Lagen ziehen, wo das Hochwasser so gewütet hat? Kann man denn da guten Gewissens überhaupt wieder Reben anpflanzen?
Da wird man schon auch insgesamt überlegen müssen, wie man die Landschaft vielleicht wieder ein Stück zurückbaut. Das ist eigentlich in vielen Bereichen schon erkannt. Es wird auch immer wieder über das Thema Flurbereinigungen gesprochen. Das war sicherlich in den 70er, 80er Jahren noch eine Situation, wo man gemeint hat, dass man die Landschaft mit Ingenieurleistung begradigt und alles vermeintlich schön anlegt.
Und in Falllinie die Weinberge,
ja,
natürlich.
Aber das ist ja schon länger eingesehen, dass das nicht mehr richtig ist. Aber vielleicht muss man gerade solche Regionen, die die in den 70er, 80er Jahren vielleicht falsch angelegt worden sind, dass man die wieder in einer Zweitflurbereinigung unterzieht, die in erster Linie eben zur Folge hat, dass man eben auch den Wasserabfluss und die Landschaft einfach auch ökologischer gestalten kann. Ich sehe da eigentlich große Stärken von der Flurbereinigung, weil sie wirklich die Chance bietet, wenn man sie unter entsprechendem Fokus betreibt, wirklich Dinge umzusetzen, die man sonst schwierig umsetzen kann.
Genau, man könnte zum Beispiel Terrassen anlegen quer zum Hang. Da können die Regenfälle wunderbar versickern. Das sind Dinge, die sich jetzt die Winzer an der Ahr mal überlegen können, wenn sie aus dem Gröbsten raus sind und auch die diesjährige Weinlese im Keller ist. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Christmann.
Sehr gerne.
Rund 30 Milliarden Euro hat die Bundesregierung insgesamt für die Opfer der Fluten zugesagt. Kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit wird Angela Merkel noch einmal ihrem Ruf als Autokanzlerin gerecht und hat nach dem jüngsten Autogipfel diese Woche einen milliardenschweren Zukunftsfonds für die Branche aufgelegt. Das Geld soll in Hilfen für Regionen fließen, die vom Strukturwandel besonders betroffen sind, und in Digitalisierung und den Umstieg auf neue Antriebstechniken. Aber warum muss es nun schon wieder Steuergeld für die Autobranche sein? Dazu der Kommentar von Alfred Schmidt.
1 Milliarde Euro Steuergeld für eine Branche, die vor Corona jahrelang Milliardengewinne erzielt hat, das sieht zunächst unfair aus und wirkt, als hätte sich Finanzminister Scholz, SPD, damit selbst ein Wahlkampfgeschenk gemacht. Denn er war es, der die Idee einer Förderung für die Autoindustrie hatte, und dass er sich nun kurz vor der Wahl als ihr Unterstützer darstellen kann, war sicher einkalkuliert. Allerdings zeigen sich bei näherer Betrachtung wichtige Details. Das Geld wird auf die Jahre 2021 bis 2025 verteilt. Alle Betriebe der Autoindustrie, und das sind viele in Deutschland, sollen profitieren. Der Umbruch in dieser Branche ist nach wie vor enorm. Da ist es nicht verkehrt, dass die Politik fördert und begleitet und dadurch ja auch Einblick bekommt zur Verwendung der Gelder. Gefördert werden nun erstens Regionen, die vom Wandel besonders betroffen sind. Das geht in Ordnung, schon wegen der angestrebten Gleichheit der Lebensverhältnisse. Zweitens fließt Geld in die Antriebstechnik. Da kommen aber die viel größeren Investitionen jetzt schon von den Firmen selbst. Und auf dem dritten von drei Fördertöpfen steht Digitalisierung. Davon profitieren planmäßig noch mehr Menschen als nur die in den Betrieben. So gesehen sind die ca. 200 Millionen Euro pro Jahr nicht wirklich viel bei 5 Millionen Autos, die im Schnitt in Deutschland hergestellt wurden pro Jahr in jüngster Zeit. Fazit: Bei diesem Autogipfel hat die Politik ein Zeichen gesetzt, wo sie Defizite sieht. Es fließt Steuergeld, was aber eine gewisse Rechtfertigung hat. Und alle haben mal wieder miteinander geredet, leider nur wieder ohne Umwelt- und Klimaschutzverbände. Alfred Schmidt, Berlin.
Mehrweg to go. Davon wünscht sich die Bundesumweltministerin mehr, damit die Abfallberge mit den ganzen Einwegverpackungen nicht weiter wachsen. Das novellierte Verpackungsgesetz sieht vor, dass Restaurants, Bistros und Cafés in 2 Jahren solche Mehrwegbehälter für ihr Essen to go zusätzlich anbieten müssen. Aber Mehrweggeschirr gibt es schon. Meistens ist es aus Kunststoff. Und diese Woche gab es dafür sogar einen blauen Engel, verliehen von Bundesumweltministerin Schulze an das Mehrwegsystem Rebowl. Plastik mit dem blauen Engel als Umweltkennzeichen. Wie geht das zusammen? Alice Thiel Sonnen berichtet.
Becher und Boxen in verschiedenen Größen mit Deckel, die gibt es bei Mehrweg2Go, wenn man ein Pfand hinterlegt. Ist der Becher ausgetrunken, die Schüssel leer gegessen, dann können sie in den angeschlossenen Cafés oder Restaurants wieder zurückgegeben werden. Ein System wie mit Flaschenleergut. Aber das Mehrweggeschirr fürs Essen außer Haus ist meistens aus Kunststoff. Es soll ja schön leicht sein. Und das soll öko sein? Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagt ja.
Wir sind ja nicht grundsätzlich gegen Plastik. Wenn es sinnvoll im Kreislauf geführt ist, wenn es wiederverwendet wird, dann kann Plastik auch eine gute Möglichkeit sein, um sowas wie Essen zum Mitnehmen eben zu organisieren.
Der Kreislauf ist das entscheidende Stichwort. Es soll eben nicht noch mehr Plastikmüll entstehen. Becher und Schüsseln sollen möglichst lange genutzt und dann recycelt werden. Für diesen Kreislauf ist nicht jeder Kunststoff geeignet. Deshalb gibt es klare Kriterien für solche Mehrwegsysteme, erläutert Ingo Strube im Umweltministerium als Referent für den Blauen Engel zuständig.
Es müssen sortenreine Kunststoffe sein. Wir schließen auch Weichmacher aus oder Silikone, insbesondere für den Deckel. Diese Kunststoffe müssen 500 Spülzyklen in den entsprechenden heißen Spülmaschinen aushalten. Und sie müssen am Ende des Lebensweges auch entsprechend recycelt werden können.
Recycelbar, also ohne Beschichtungen mit anderen Materialien, langlebig deshalb die Hunderte von Spülgängen und ohne gesundheitsbelastende Stoffe soll das Mehrweg-to-go-Geschirr sein. Melaminharze oder Polycarbonat-Kunststoffe sind beim Blauen Engel tabu. Das Umweltzeichen haben bislang schon die Mehrweganbieter Faircup und Vital erhalten. Auch der große Bruder von Rebowl, nämlich das Bechersystem Recup, wurde schon ausgezeichnet. Alle setzen auf den Kunststoff Polypropylen, stabil und sehr lange haltbar. Aber auch nach der Nutzung ist für Rebowl-Geschäftsführer Fabian Eckert wichtig, dass daraus kein Abfall wird.
Am Ende der Lebenszeit nehmen wir die zurück und wir recyceln sie auch. Wir produzieren und recyceln in Deutschland. Und so probieren wir das Material direkt im Kreislauf zu halten eben und dafür zu sorgen, dass es nicht einfach verbrannt wird oder ähnliches.
Mehrweg statt Einweg, also Abfall vermeiden, Ressourcen schonen, indem das recycelte Material wieder für neue Becher und Schalen genutzt wird. So ein Kreislaufdenken ist im Sinne des Blauen Engels, auch wenn das Geschirr aus Kunststoff ist.
Gerade wer die Natur in Balkon und Garten liebt, der hinterlässt auch viel Plastikmüll, nämlich in Form von Plastiktöpfen. Geschätzt 500 Millionen Stück pro Jahr sind es allein in Deutschland. Das geht nachhaltiger, findet ein Geschwisterpaar aus Strahlen am Niederrhein. Die beiden Jungunternehmer haben ein Start-up gegründet mit biologisch abbaubaren Blumentöpfen. Ralf Lachmann berichtet.
Das Geschwisterpaar Antonia und Alexander Cox ist im familieneigenen Gartenbaubetrieb in Strahlen aufgewachsen. Dass Plastik in einer grünen Branche eigentlich nichts zu suchen hat, sei allen in der Familie schon früh klar gewesen, sagt Antonia Cox.
Wunderbar grünes Produkt in einem Einweg-Plastiktopf, was völliger Schwachsinn ist. Und der Grundnachhaltigkeitsgedanke, der steckt in unserer Familie. Unser Opa hat ja schon vor circa 30 Jahren angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dann ging es erst Richtung Tontöpfe, Papiertöpfe.
Es sei damals bei Versuchen geblieben, erzählt Antonias Bruder Alexander Cox. Jetzt soll das Start-up der Geschwister eine Lösung bieten. Der 32-Jährige erklärt die ungewöhnliche Schreibweise ihres Firmennamens.
Potpourri. Aber wir haben das ein bisschen verniedlicht ins Deutsche. Der Pot mit Doppel-T geschrieben. Ist dann wirklich dann klassisch der Topf. Und der Buri kommt dann aus dem Englischen eingraben.
Der Topf wird samt Pflanze darin im Boden verbuddelt. Er ist stabil wie einer aus Plastik. Allerdings zersetzt er sich im Erdreich, gibt dabei Nährstoffe ab. Er besteht aus etwas Maisstärke, Steinpulver und hauptsächlich aus einem Abfallprodukt der Lebensmittelindustrie.
Wir benutzen die Schalen von den Sonnenblumenkernen und die Sonnenblumenkerne werden dann entweder wirklich als Sonnenblumenkerne im Supermarkt verkauft, in der Backindustrie Sonnenblumenkernbrötchen, Sonnenblumenkernöl und diese Schalen, die um die Kerne sind, die bleiben halt übrig und wir nehmen sozusagen Müll und haben am Ende keinen Müll mehr.
Das überzeugte schon in einer Gründershow im Fernsehen. Ein Investor kam dazu und brachte den nötigen Push, erzählt Alexander Cox.
Wir haben Zugriff zu seinem Netzwerk bekommen, zu führenden Floristik-Fachgeschäften bzw. Ketten, Teleshopping.
Auch online verkaufen die Geschwister ihre Töpfe, leer zum Beispiel für die Aufzucht von Pflanzen oder schon mit blühenden Blumen oder Kräutern bepflanzt. Noch sind sie ein gutes Stück teurer als Plastiktöpfe, weil diese aufgrund der gigantischen Stückzahl günstiger produziert werden können. In Europa landen pro Jahr rund 3 Milliarden Plastiktöpfe im Müll. Die Gründer bauen gerade eine eigene Produktionshalle, entwickeln ihre Maschinen weiter und sind optimistisch.
Wir sind noch nicht so gut wie die Plastikindustrie, aber wir geben so viel Gas, dass wir genau wissen, welche Stellschrauben wir drehen müssen, um besser, effizienter und kostengünstiger werden.
So wollen sie das Topfgewicht von jetzt knapp 40 Gramm künftig halbieren, ihn also dünnwandiger machen, damit den CO2-Fußabdruck bei der Produktion weiter verringern. Für das Geschwisterpaar vom Niederrhein hat der Kampf gegen die Berge von Einwegplastik und für noch mehr Nachhaltigkeit in der grünen Branche gerade erst begonnen.
Der 15. August 2020 war der Tag, an dem der japanische Ölfrachter Wakashio in zwei Teile brach, vor der Küste von Mauritius. Mehr als 1000 Tonnen Öl liefen damals in den Indischen Ozean, nahe einzigartiger Korallenriffe. Die 50.000 Küstenbewohner kämpfen seitdem ums Überleben, denn der Tourismus ist eingebrochen in Mauritius, nicht nur wegen Covid, sondern auch wegen des havarierten Öltankers. Nach der Umweltkatastrophe ist nun nach einem Jahr der Alltag wieder eingekehrt. Vergessen ist sie aber nicht, Jana Gent berichtet.
Sanft umschmeicheln die Wellen des Indischen Ozeans den Strand von Maibur. Der Ort liegt im Südosten von Mauritius, der Gegend, die von der Ölkatastrophe vor einem Jahr am meisten betroffen war. Die Fischerboote sind wieder unterwegs. Meeresfrüchte stehen wieder auf dem Speiseplan der Menschen. Und doch hört man hinter vorgehaltener Hand, dass die Mauritier zweifeln, ob nicht vielleicht doch noch Ölpartikel oder Rückstände in ihren Mangroven oder auf dem Seegras schwimmen, ob sie durch Ebbe und Flut bewegt werden. Das Institut für Meereskunde in Mauritius forscht in diese Richtung, hat aber noch keine Erkenntnisse veröffentlicht. Das bereitet auch Sofian Timul Sorgen, der sich bei Fridays for Future engagiert.
So it's still being affected. The damage is still here.
Wir sind noch betroffen. Der Schaden ist noch hier. Das wird wahrscheinlich noch jahrzehntelang Auswirkungen haben. Wir haben aber keine Informationen darüber. Es gibt keine Studien über die ökologischen Folgen. Die Regierung ist diesbezüglich nicht transparent. Informationen von der Regierung gibt es tatsächlich kaum bis heute. Die Versicherung des japanischen Frachters hat Schadenszahlungen geleistet. Details dazu wurden aber auch nicht öffentlich. Der größere Teil des Wracks liegt auf dem Meeresboden. Ob von ihm noch Gefahr für die Unterwasserwelt ausgeht, das weiß auch niemand. Umweltaktivistin Anesh Mungur klingt beinahe wütend.
You know, the fact that the government have not given transparency to the people of Mauritius.
Es ist Tatsache, dass die Regierung den Menschen in Mauritius gegenüber keinen Klartext redet. Wir werden im Dunkeln gelassen. Wir wollen aber wissen, was in unseren Lagunen passiert. Dass wir nicht informiert wurden, das hat dazu geführt, dass diese gewaltige ökologische Katastrophe vergessen wurde. Weil wir nichts darüber wissen, reden wir nicht mehr darüber. Große Tanker fahren nach wie vor über die Weltmeere. Sie kommen weiterhin auch den sensiblen Ökosystemen vor Mauritius nahe. Laut der Umweltorganisation Greenpeace gibt es grundlegend keine hundertprozentige Sicherheit, Öl und generell fossile Brennstoffe zu transportieren. Melita Steele leitet das Afrika-Programm von Greenpeace und sagt, nach der Ölkatastrophe in Mauritius habe es immerhin einen bedeutenden Schritt in die richtige Richtung gegeben.
One of the good things that was an outcome of the oil spill in Mauritius is that
eine der positiven Entwicklungen nach der Ölpest in Mauritius ist, dass die Regierung einen Antrag gestellt hat, ein besonders empfindliches Meeresgebiet entlang der Küste auszuweisen. Dadurch werden die Schifffahrtsrouten weiter weg verlegt, sodass das Risiko geringer ist, dass sie durch die ökologisch empfindlichsten Gebiete führen. Es wird aber noch Jahre dauern, bis das tatsächlich in Kraft tritt.
But that's going to take years to actually come into effect.
Ein Jahr ist vergangen seit der Ölkatastrophe. In Mahibur selbst haben die Menschen das nicht vergessen. Sie zünden abends Kerzen an dieser Tage, um daran zu erinnern, wie sie 2020 mit vielen Helfern und enormem Kraftaufwand ihre Lagune gereinigt haben. Ab Oktober öffnen dort auch die Hotels wieder. Die Mauritier hoffen, dass dann ihre Traumstrände auch wieder Touristen anlocken.
Und damit endet dieses Umweltmagazin global. Ich bin Elke Klingenschmidt und ich wünsche Ihnen einen erholsamen Spätsommer.